Der Bremer Wortbote.
Herzlich willkommen zum Bremer Wortboten. Wir sprechen heute über eine Analyse des Koalitionsvertrages der schwarz-roten Bundesregierung und die Einschätzung der Auswirkungen auf Krankenhausmanagement und Perspektive. Und das ist das Thema unserer Sitzungsreihe, die wir nächstes Jahr in Bremen organisieren. Ich bin Thomas Klöss, Anästhesist und Intensivmediziner und war 12 Jahre ärztlicher Direktor eines Universitätsklinikums. Und ich spreche mit Herrn Thomas Eber, der sich jetzt selbst vorstellt.
Ja, lieber Herr Klöss, vielen Dank. Liebe Zuhörende, mein Name ist Thomas Eber, bin von Hause aus Anästhesist, Intensivmediziner, Chefarzt im Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden, Rastatt und Bühl und in Doppelfunktion noch medizinischer Geschäftsführer, um die zweite Perspektive mit einzubringen. Herzlich willkommen.
So, wenn wir mit der Analyse des Koalitionsvertrages anfangen, dann ist bei der Bewertung dieser politischen Papiere immer interessant, was ist das erste Kapitel, was ist das zweite und was ist das dritte? Denn das ist das eigentlich, was den Politikern, die das ausgehandelt haben, für die nächsten 4 Jahre am wichtigsten ist. Und es geht los mit der Stabilisierung der Beitragssätze. Das heißt, das Thema Beitragssatzstabilität im Gesundheitswesen wird uns nicht verlassen. Das heißt, mehr oder weniger müssen die Einnahmen der Krankenkassen und die Ausgaben an die Leistungserbringer, Apotheken, Pharmaindustrie, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte miteinander in Einklang stehen. Das tun sie derzeit nicht. Deshalb wird dort von kurzfristigen Maßnahmen gesprochen und strukturellen Anpassungen, ohne dass wir erkennen, um was es sich dabei dreht. Der Satz, die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen auch langfristig stabilisiert werden und zugleich eine hohe Qualität und ein hohes Niveau der Leistungen sichern, steht zweimal drin, denn er wird ergänzt durch den Satz, wir wollen die Einnahmen durch ein höheres Beschäftigungsniveau vergrößern und die Kosten auf der Aufgabenseite reduzieren. Herr Eber, was erwarten Sie jetzt, was sich für Ihr Krankenhaus ändert?
Ich glaube, wir haben vor allem die Herausforderung, dass es ein Weiter-so in den traditionellen Strukturen nicht geben wird, sondern dass wir sehr genau überlegen müssen, welche strukturellen Anpassungen müssen wir vornehmen, um all den Themen, die wir haben im Bereich des Personals, des zur Verfügung stehenden Geldes und auf der anderen Seite dem Anspruchsniveau bzw. dem Leistungsversprechen an unsere Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.
So, große Eingriffe sind nach meiner Einschätzung, mit Ausnahme der Krankenhausreform, die ja schon begonnen ist, sind in dieser Legislaturperiode nicht zu erwarten. Denn für die Lösung der Aufgabe Beitragssatzstabilität wird eine Kommission eingesetzt. Und die Kommission soll bis Frühjahr 2027 Ergebnisse liefern. Der Bundestag wurde im Februar 2025 gewählt, ist dann die Legislaturperiode geht bis Februar 2029. Und in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, nach aller Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, begehen die Bundestagsabgeordneten keine Grausamkeiten mehr. Also wir werden mit dem Problem kurzfristiger Maßnahmen und Eingriffe zur Kostenreduktion leben müssen, weil die Beitragssätze nicht viel weiter steigen können und werden, weil es nicht viel mehr Beschäftigte geben wird. Dann kommen wir zum nächsten Thema, das ist Prävention. Das ist den Politikern ganz wichtig. Das ist ja schon lange wichtig, wird schon lange geredet, ohne dass sich dort Wesentliches geschieht. Jetzt gibt es aber was Neues, nämlich die U-Untersuchungen für Kinder sollen erweitert werden. Die Kinder und Eltern sollen dazu jeweils eingeladen werden. Und die Untersuchungen sollen zielgruppenspezifisch, strukturiert und niederschwellig angeboten werden. Also man will die Us nicht nur die ersten 4 Lebensjahre, sondern bis zum Übergang in den Jugendschutz bei der Beschäftigung ausbauen. Durchaus vernünftig, dass man sich um Pädiatrie und Kinder kümmert. Herr Eber, haben Sie dazu eine Idee, was das für Sie bedeutet?
Ja, ich glaube, im Bereich der Kliniken, was die stationäre Versorgung angeht, eher nachrangig das Thema. für alle Klinikbetreiber, die letztlich aber eine Kinderklinik im Angebot haben, bedeutet es deutlich mehr Arbeit für die Kollegen in der Pädiatrie im Bereich der Ermächtigungsambulanzen, die in aller Regel in Kinderkliniken vorgehalten werden. Insofern kann man da schon mal dann an der Stelle sicherlich sich über die mittelfristigen Ausbau der Strukturen, auch der kapazitiven Strukturen, die man vorhält, Gedanken machen an dieser Stelle. Grundsätzlich aber aus meiner Sicht ein extrem sinnvoller und wichtiger Ansatz, insbesondere wenn es auch um das Thema Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitserziehung insgesamt in unserer Gesellschaft geht und da Zugriff und letzten Endes auch Einfluss zu nehmen, schon in der Kindheit und in der Jugend, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, um auch wesentliche Verhaltensänderungen hinsichtlich Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft umzusetzen, wo wir dringend Handlungsbedarf haben.
So, dann kommen wir zum dritten Punkt. Das ist die ambulante Versorgung. Und da merkt man in dem Text sehr deutlich, dass die Politiker, die das geschrieben haben, umtreibt, dass die Bevölkerung unzufrieden ist mit dem Zugang zu Facharztterminen, mit dem Zugang zu Fachärzten insgesamt, auch zu den Entfernungen, insbesondere im ländlichen Raum, und zu den Problemen der ungleichen Verteilung der Versorgung, also Überversorgung in den Großstädten mit hohem Privatpatientenpotenzial und Unterversorgung in Stadtteilen mit niedrigem Privatpatientenpotenzial. Und da sind drei Ziele genannt: Wartezeiten verringern, Personal in Praxen entlasten und den Zugang zu Fachärztinnen und Fachärzten bedarfsgerecht und strukturierter gestalten. Und da kommt es aus meiner Sicht wirklich zu einer Revolution, sondern zwar zu einer Art Primärarztsystem. Das heißt, man kann zum Facharzt als gesetzlich Krankenversicherter nur gehen, wenn man vorher beim Hausarzt war. Die freie Arztwahl beim Hausarzt und beim Kinderarzt wird nicht eingeschränkt. Analog der heutigen hausarztzentrierten Versorgung. Es gibt einen weiterhin freien Zugang zu Augenheilkunde und Gynäkologie und Geburtshilfe. Und ansonsten braucht man eine Überweisung vom Hausarzt, wenn man zum Facharzt will. Und wenn man eine solche Überweisung hat, ruft man bei 116, 117 an oder über ein Terminbuchungssystem kommuniziert man mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Hausarzt legt den medizinischen Zeithorizont fest, also bei Tumorverdacht schnell, bei Routinekontrolle langsam, und dann organisiert die KV den Termin. Gelingt es der KV nicht, und da sieht man jetzt wieder, dass die Krankenhäuser zwar nicht in den wichtigen Kapiteln stehen, aber systemrelevant sind, gelingt es der KV nicht, den Facharzttermin zu machen, ist der Patient befugt, in ein Krankenhaus zu gehen und dort diese ambulante Leistung abzuholen. Spannend wird, braucht man dafür auch eine Ermächtigung. Wie sieht man das in Baden-Württemberg?
Gut, letztlich haben wir im Moment schon die Situation, dass der kassenärztliche Notdienst in genau diesen Monaten im Jahr 25 reorganisiert wird von Seiten der kassenärztlichen Vereinigung. Und wir sehen an der Stelle eher die Notwendigkeit, dass wir krankenhausambulant tätig werden können im Rahmen unserer zentralen Notaufnahmen, weil ohnehin schon ein Patientenzustrom stattfindet und die Notfallambulanzstrukturen der KV im Moment um mindestens 30% verringert werden. Also insofern wird auch da die Situation sich eher aggravieren. Grundsätzlich ist ja, was die Notfallversorgung und diesen Zugang zum Klinikum angeht, der gemeinsame Tresen, die gemeinsame Notfallversorgung zur besseren Steuerung geplant, an noch wenigen Orten wirklich konsequent umgesetzt. In Baden-Württemberg ist es aber so, dass an sehr vielen Stellen Kliniken neu geplant werden und überall dort findet bereits diese Zusammenlegung baulich vorgedacht oder aktuell in Umsetzung statt.
Gut, also auch hier sieht man wieder, es wird geregelt und der Notnagel für die Regelungen im ambulanten Sektor bleiben und werden und sind auch weiterhin die Krankenhäuser. Es gibt ein weiteres interessantes Detail in dem Thema ambulanter Medizin, was ja stark von den kassenärztlichen Vereinigungen, die den Sicherstellungsauftrag haben, geprägt wird, dass in den sogenannten Zulassungsausschüssen die Länder beteiligt werden, sodass es beim PAT zwischen Krankenkassen und Ärzten dass die Landesstimme die Entscheidung gibt. Das heißt, es gibt ja viele skurrile Beispiele, also aus der Schließung von Krankenhäusern in der Fläche hat der Krankenhausträger organisiert, dass es dort zum Beispiel eine unfallchirurgische Praxis gibt, eine Hausarztpraxis, eine internistische Praxis und vielleicht auch noch eine neurologische Praxis. Und dass die über die bestehenden Strukturen in diesem ehemaligen kleinen Krankenhaus zugelassen werden, dann ist das alles organisiert und dann verweigert der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung die Zulassung für diese Organisation und dann wickelt man das alles wieder ab. Und das war alles mit dem Land besprochen, das war mit den Kassen besprochen und die dortigen Kassenärzte sagen dann, wir brauchen das gar nicht, wir können das alles selber organisieren. Und in dieser Situation, zum Beispiel in dieser Strukturentwicklung aus einem kleinen Krankenhaus wird ein medizinisches Versorgungszentrum oder eine Facharztgruppe, eine Facharztpraxisgruppe, kann dann künftig das Land die entscheidende Stimme haben und diese Entwicklung, die zur Versorgung der ländlichen Bevölkerung sinnvoll und notwendig ist und kleine Krankenhäuser in eine ambulante Struktur überführen kann, auch zur Zustimmung verhelfen. Also das ist ein neuer Machtfaktor. Das wird ganz schwierig, das steht jetzt in einem Bundespapier und jedes Land hat seine eigene Regelung und ich weiß, ich kann noch nicht abschätzen, wie das umgesetzt wird, aber ich weiß von mindestens 3 oder 4 Sozialministerien von Bundesländern, dass sie das als sehr gut empfinden und das umsetzen wollen. Die KV findet das meist nicht gut, die Krankenkassen sind von eingeschränkter Freude. So, haben Sie sowas schon mal erlebt, Herr Iber? So eine Entwicklung, dass man eine ambulante Struktur nicht realisiert kriegte, weil der Zulassungsausschuss nicht mitgespielt hat?
Ja, letzten Endes schon mehrfach erlebt an dieser Stelle. Aber ich glaube, es ist Zeichen von einem Strukturumbruch, der aktuell stattfindet. Und an der Stelle muss man sagen, geht diese Regelung mit ziemlicher Sicherheit sehr gut Hand in Hand mit dem Element der verschiedenen Versorgungsstufen der zukünftigen Krankenhausplanung, wo man Kliniken in 3 verschiedene Level einteilt und gerade im Bereich des Grundversorgungsniveaus, sogenannten Level 1, unterscheiden wir die Häuser Level 1i bzw. 1n mit Notfallversorgung. Und gerade die Level 1i-Häuser sind ja letzten Endes eine intersektorale Versorgungseinrichtung, die neben Facharzteinrichtungen ebenfalls noch aus Pflegediensten besteht, sodass letzten Endes eine integrierte Versorgung stattfinden kann. Und da an der Stelle, denke ich, wird genau dieses Vetorecht des Landes greifen, dass man die Krankenhausplanung mit dieser ambulanten Grundversorgung auch in Notfällen verknüpfen kann.
So, wenn wir jetzt nochmal, ich mache ja dieses Spiel, Koalitionsverträge sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene analysieren und dann nach einem Jahr gucken, was hat sich ergeben, was ist umgesetzt, nach 2 Jahren gucken, was hat sich umgesetzt. Deshalb kommt ja auch meine Einschätzung, dass die ersten 3 Punkte werden in den ersten 2 Jahren dieser Bundesregierung umgesetzt werden. Herr Iber, jetzt arbeiten Sie in Baden-Württemberg und die Gesundheitsministerin ist eine Überraschungsentscheidung und kommt aus Baden-Württemberg. Trauen Sie ihr das zu, das in den ersten 2 Jahren auf die Schiene zu setzen?
Ja, absolut. Also es wurde ja deutliche Kritik an der Besetzung geäußert, weil einige vermuten, sie ist als Nicht-Medizinerin, Nicht-Fachexpertin dazu nicht in der Lage. Ich sehe das aber an der Stelle komplett different. Es ist eine sachlich sehr klar strukturierte Juristin, die sachorientiert vorgehen kann und unter entsprechender fachlicher Begleitung. Und die ist mit Sicherheit durch ihre Staatssekretäre gegeben, an der Stelle sehr wohl strukturell Maßnahmen vorantreiben wird. Da bin ich absolut überzeugt davon. Zumindest ist es das, was man aus Baden-Württemberg, aus der Landespolitik von ihr kennt und weiß.
Und es ist ja durchaus nicht immer sinnvoll, dass Gesundheitsminister ein Arzt oder eine Pflegekraft ist, sondern ein Politikprofi, der zuhören kann, der umsetzen kann. Und mein Favorit in diesem Vergleich, Koalitionsvertrag, Umsetzung in der Legislaturperiode, ist Herr Gröhe. Der hatte nämlich seinen damaligen Koalitionsvertrag von 2013, 2015 umgesetzt. Oder von 2012, 2014 umgesetzt und ist dann durchs Land gereist und hat die Gesundheitswirtschaft besucht. Und Ähnliches erwarte ich eigentlich nach dem, was Sie so berichten von Frau Warnken auch, dass das also diese ersten drei Punkte, wir wissen nächstes Jahr, was kommt.
Davon würde ich ebenfalls ausgehen an der Stelle. Ideal ist natürlich bei dem, was Sie skizziert haben, wenn eine Fachpersönlichkeit auch noch die Eigenschaft hat, zuzuhören und begleitet, dann hätten wir das Beste aus beiden Welten, die Sie gerade skizziert haben.
Das ist jetzt eine kleine Replik zu Professor Karl Lauterbach, ein Fachexperte, der seine eigene festgefügte Meinung hat und die entsprechenden Beteiligten sowohl in seinem Haus als auch die Lobbygruppen mit dieser Eigenschaft erfreut hat, die letzten 3 Jahre. 3 Jahre waren es ja nur.
Ja,
absolut. So, bei den Apotheken gibt es ein, dann kommen wir jetzt zu den Einzelkapiteln aus meiner Sicht. Und da erwarten jetzt natürlich alle, dass als erstes da das Krankenhaus steht. Nein, davor stehen die Apotheken und die Gesundheitswirtschaft an sich. Das ist sehr schnell geregelt. Die Apotheker sollen, die kriegen eine definierte Vergütung, die den Apotheken in der Fläche ein Überleben erlaubt. Und der Apothekerberuf soll zu einem Heilberuf entwickelt werden. Also das, was bei Corona begonnen hat, dass der Apotheker auch impfen darf, das wird sicher ausgebaut. Der Apotheker darf sicher zukünftig auch Blutdruck einstellen. Der Apotheker darf wahrscheinlich auch Diabetes Typ 2 Beratung machen und so weiter und so fort. Es soll ja auch der Tatsache entgegenwirken, dass der Deutsche halt schlicht und ergreifend dreimal so häufig zum ambulanten Arzt geht, wie die umliegenden, ungefähr gleich großen Nationen, also die gleich entwickelten Nationen im Durchschnitt auch. Also wir gehen dreimal so häufig zum Arzt wie Schweizer, Franzosen und Niederländer. Und jetzt erweitert man die Heilberufe und dann entlastet man die Praxen. Bei der Gesundheitswirtschaft, da wird überhaupt nicht von Krankenhaus gesprochen, obwohl ja die Gesundheitswirtschaft oder die Gesundheitsbranche größer ist als die Automobilindustrie in Deutschland, sondern bei Gesundheitswirtschaft wird gesprochen von der pharmazeutischen Industrie und von der Medizintechnik, die eine Leitwirtschaft der deutschen Volkswirtschaft darstellen sollen. Und da wird auch angedeutet, dass man sich durchaus vorstellen kann, Produktionen, die notwendig sind und unter deren Lieferkettenproblemen man in den letzten Jahren gelitten hat, ins Land zurückzuholen. So, diese ganzen Lieferkettenverordnungen von Herrn Lauterbach haben ja nichts gebracht. Die Mängel sind ja faktisch gleich. Und das Ganze ist so unspezifisch, dass ich nicht abschätzen kann, was sich aber entwickelt. Deshalb, wenn Herr Iber einverstanden ist, würde ich gleich zur Krankenhauslandschaft kommen. Und das lässt sich mit einem Satz sagen. Die Krankenhausreform kommt. Vielleicht ein wenig weniger schnell, aber sie kommt. Und wie sie kommt und an welchen Stellen sie verändert wird, werden wir am Ende des Sommers, also ich würde vermuten, in den beiden Bundestagssitzungen im September Klarheit bekommen, denn da steht eindeutig nicht wir streben an oder wir wollen oder wir werden, sondern wir regeln dies gesetzlich bis zum Sommer 25. Und im Parlament endet der Sommer 25 am 30.09.25 und ich denke, das kommt so und die Krankenhäuser werden dann wissen, wie sie sich in den Jahren 26 und 27 auf die Leistungsgruppen, auf die Reform, auf die Umsetzung, auf die Vorhaltepauschalen umstellen. Da ist jetzt Herr Iber wesentlich tiefer drin. Deshalb die Bitte an Sie, hier zu beschreiben, wie Sie das einschätzen und was wir im Februar 26 in Bremen dafür bieten.
Ja, sehr gerne. Sie haben gesagt, die Krankenhausreform kommt. Sie kommt vielleicht nur etwas weniger schnell. Ich hätte vielleicht formuliert, weniger überhastet, als es bisher getan wurde. Sie hat ja durchaus, dem Grundsatz nach ist sie sinnvoll und hat durchaus sehr sinnvolle Elemente. Eines hatten wir schon besprochen, die Gliederung der Kliniken in verschiedene sogenannte Level. Der zweite Punkt war die letzten Endes, oder der Versuch zumindest, die Vergütung etwas weniger fallabhängig zu machen durch die Einführung von sogenannten Vorhaltenpauschalen und die Umwandlung der ADRGs in sogenannte Residual-DRGs. Da waren ja 60% Vorhaltepauschale gefordert. Das ist in der aktuellen Arithmetik noch nicht ganz der Fall ist, ist sicherlich ein Grund, warum man weniger schnell oder überhastet vorgehen sollte, das Ganze nochmal zu überprüfen. Wir haben von Seiten des Berufsverbandes eine Analyse gemacht auf der Datenbasis November 2024 und es zeigte sich, je nach MDC-Gruppe ein Anteil von 9 bis 32% an tatsächlicher Vorhaltevergütung. Und es wirft natürlich Fragen auf, sowohl in der Asymmetrie zwischen verschiedenen MDC-Gruppen, als auch, dass das Grundziel, einen relativ hohen Anteil an Vorhaltevergütung einzuführen, nicht möglich ist. Der zweite Punkt, und ich glaube, das ist der ganz zentrale, der an der Stelle wesentlich schlechter organisiert ist an der Schnittstelle zwischen Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung, ist die Planung der Leistungsgruppen. Auf der einen Seite, und das war die größte Synchronizität in dieser Entwicklung des Gesetzes, haben wir vom Bund und vom Minister die Vorgabe gehabt, an das INEC, an Herrn Heimig, einen Leistungsgruppen-Grupper zu entwickeln, was faktisch letzten Endes aus der Fachlichkeit heraus als sehr schwierig bis unmöglich betrachtet wurde. Herausgekommen war ja das Dokument, was im März diesen Jahres vorgestellt wurde mit 12.000 Seiten, wo am Ende dann aber auch klar war, es lassen sich eben nicht alle medizinischen Leistungsgruppen einer Leistungen einer Leistungsgruppe zuordnen. Und es bleibt eigentlich ein Rest und der Rest betrifft insbesondere uns in der Anästhesie und Intensivmedizin und das wird eines der Themen sein, was wir in Bremen 2026 in unserem Track aufgreifen. Und an der Stelle, glaube ich, ist mit die meiste Nacharbeit notwendig. Wir haben zusätzlich im Rahmen der Leistungsgruppenplanung der Länder die Situation, dass wir auch zeitlich sehr divergent unterwegs sind. Es gibt Bundesländer, die sagen, vor 1.1.2027 passiert bei uns nichts. Dazu gehört Schleswig-Holstein. Das habe ich gerade letzten Samstag in Lübeck erfahren. Auf der anderen Seite haben wir Nordrhein-Westfalen, die bereits in der Umsetzung sind, was man durchaus an den zahlreichen Klagen und auch an den schmerzhaften Diskussionen und Einschnitten in der Struktur, die im Moment vorgenommen werden, erkennen kann. Ich finde persönlich, wenn ich das so sagen darf, ohne zu viel Lokalpatriotismus zu pflegen, der Weg, den Baden-Württemberg eingeschlagen hat, Herr Lucha mit dem Sozial- und Gesundheitsministerium, mit einer Einteilung des Landes in Versorgungsregionen und einer klaren Definition, in welcher Reform, in welcher Versorgungsregion, welche Leistungsgruppen der Grundversorgung, der höheren Versorgung und der komplexen Versorgung, wo vorzuhalten sind, eine ganz gute Matrix vorgegeben hat, wie man Versorgung sinnvoll organisieren kann. Und das ist eine Richtschnur, die wahrscheinlich planerisch halt noch zur Leistungsgruppendarstellung über diesen Grupper, der aktuell herrscht. Diese beiden Themen müssen noch zusammengeführt werden.
Jetzt ein Hinweis für alle Zuhörer aus Nordrhein-Westfalen. Die Fristen in Nordrhein-Westfalen gelten wie bisher geplant, trotz der Verlangsamung der Umsetzung im Bundesgebiet an sich. Das ist im Koalitionsvertrag explizit ausgeführt. Da heißt es nämlich, wir führen die Vorhaltevergütung in 2 Schritten ein. In den Bundesländern, die bis zum 31.12.24 die Leistungsgruppen zugewiesen haben, bleiben diese rechtswirksam und werden als Basis für die Vergütung ab 2026 genutzt. Das ist nichts anderes als die Lex Nordrhein-Westfalen. Und Herr Laumann war ja Bestandteil des Verhandlungsteams auf CDU-Seite und er hat einfach für sein Bundesland den Druck da nicht rausnehmen wollen. Das kann man jetzt beklagen. Aber andererseits ist Nordrhein-Westfalen in den Schritten ja viel weiter. Und manchmal hat auch eine angehaltene Reform mehr Störungen als eine vorgezogen begonnene. In dieser Passage steht auch noch etwas zu den Sofort-Transformationskosten aus den Jahren 2022 bis 2023. Da sollen die Krankenhäuser eine Unterstützung bekommen. Allein in diesem Koalitionsvertrag steht nicht, wer, wie hergeleitet und wie berechnet. Jetzt können wir 2 Dinge tun, Herr Ieber. Wir können diskutieren, was gerecht wäre, oder wir können diskutieren, was wahrscheinlich kommt, oder wir diskutieren gleich, dass es sowieso viel zu wenig ist.
Ich glaube, Mit 30 Jahren Erfahrung im deutschen Gesundheitswesen sollten wir vielleicht diskutieren, was kommen wird, um uns dann bestmöglich darauf vorbereiten zu können und allen Kollegen die Chance auch dazu zu geben.
Ja, und was meinen Sie, was kommt? Also meine Sorge ist, dass es von der Größe des Verlustes abhängt und dass es letztlich, also das ist das Erste, was ich befürchte. Das Zweite ist, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es auf der Basis der abgeschlossenen Budget- und Entgeltvereinbarungen passiert und nicht auf der Basis der Ist-Kosten und der wirtschaftlichen Ist-Situation.
Ja, ich glaube, dass eher das Letztere mit Sicherheit der Fall sein wird und dass wir nicht ohne Strukturveränderungen letzten Endes damit zurechtkommen werden. Also wir werden nicht in den alten Strukturen weiterarbeiten können. Da bin ich sehr überzeugt
Also
davon.
das glaube ich auch, aber die Frage ist ja, die alle wirtschaftlich Verantwortlichen der Krankenhäuser interessiert, wie wird das berechnet? Was wer bekommt? Also das ist ja ein Betrag von, wenn ich das richtig weiß, 5 bis 7 Milliarden. Und jetzt kann man sich ja ausrechnen, mein früheres Krankenhaus war 0,3% vom Bundeswert. Und dann kann man ausrechnen, wie viel 100.000 das sind oder nicht sind.
Ich glaube, man wird sich möglicherweise über Eckpunkte annähern. Also ein Äquivalent haben wir ja an einer Stelle. Das waren die 4,3 Milliarden, die für das Krankenhaus Zukunftsgesetz zur Verfügung gestellt wurden. Und wenn man da in der Arithmetik durchdekliniert hat, da haben wir das ähnliche Situation ja schon mal gehabt. Da war auch die Frage, mit welchem Erwartungswert dürfen wir denn in der Annahme der Wirtschaftsplanung für das Folgejahr und für die Folgejahre kalkulieren? Wir hatten damals eine Arithmetik, wo wir gesagt haben, jetzt versuchen wir es doch mal ganz banal anhand der stationären Betten, wobei das natürlich immer noch den Bias hat, einer möglichen Fehlverteilung der Betten, aber nichtsdestotrotz als Annäherung. Und das hat zumindest in unserem Falle mit einer Abweichung in die positive Richtung von 15% einen guten Orientierungswert gegeben, mit dem man arbeiten konnte. Das waren dann bei 700 stationären Betten immerhin eine Summe, die ja im Bereich von 9,6 Millionen lag.
Gut, und da wir ja Ärzte sind, diskutieren wir nicht, was die Kaufleute damit machen, Verlust und die Aufsichtsräte damit machen, Verlustausgleich der Vorjahre, Überführung in die Rücklagen, Verbrauch im laufenden Jahr zur Abwendung von weiteren Verlusten, sondern das überlassen wir gerne denen. Einverstanden?
Wenn Sie denn die Freiheit hätten, sage ich jetzt mal aus der Sicht des Geschäftsführers eines Klinikums, in aller Regel kriegen Sie dann Zuwendungen und das Land gibt Ihnen dann noch vor, auf welche Art und Weise das bei Ihnen in Ihrem Unternehmen zu verbuchen ist oder einzusetzen ist. Also wir haben im Moment eher eine, wir hätten im Moment eher gerne mehr investive Mittel, und haben andere wiederum zu viel. Also das ist unter Umständen was, was in der Dysbalance sein kann. Aber das ist wiederum was sehr Landesspezifisches, wo man sich in seinem Bundesland erkundigen
So,
muss.
jetzt gibt es noch ein kleines Detail in diesem Punkt, Krankenhausreform, dass als Vollzeitäquivalent für den ärztlichen Bedarf wird die Arbeitszeit von 38,5 Stunden berechnet, in unterschiedlichen Tarifsystemen unterschiedlich sind. Es gibt 37 Stunden, es gibt 38, es gibt 38,5, es gibt aber auch noch Tarifgebiete mit 42 Stunden Arztarbeitszeit. Und die Krankenkassen spielen immer damit, berechnen das mal so und mal so, damit sie nachweisen können, dass man die Leistungsgruppe bei Teilzeitbeschäftigten nicht erfüllt. Und jetzt soll das für die Umsetzung bundesweit definiert werden. Das ist für mich so ein richtiges Beispiel, dass da auch praxisrelevante Menschen dabei waren. Sonst würde das nicht da drin stehen.
Absolut. Also das ist, glaube ich, ein ganz deutliches Zeichen. Und es ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht der einzige Punkt, der relativ detailliert geregelt ist an dieser Stelle. Aber macht natürlich und ist zumindest im Ansatz her gut, dass es auf 38,5 Stunden und nicht auf 42
Ja,
Stunden
klar.
kalkuliert wurde. Sonst wäre das Problem natürlich für alle anderen an dieser Stelle gegeben. Aber Ähnliches findet sich ja auch zum Beispiel bezüglich der Definition der Konvergenzphase, die ja auch
Genau.
von 2 auf 3 Jahre verlängert wurde. Also da wurden schon relevante, sinnvolle Anpassungen vorgenommen.
Und für alle, die jetzt vielleicht, alle Zuhörer, die jetzt nicht so tief drin sind in dem Thema Leistungsgruppen und Anerkennung und Arztpräsenz, in der Regel braucht man für eine Leistungsgruppe 3 Fachärzte. Und wenn man 42 Stunden hat, braucht und 38,5 im Tarif stehen, braucht man halt mehr als 3. Und wenn man dann zwei hat, die in Vollzeit arbeiten und zwei, die mit 20 Stunden in Teilzeit arbeiten, dann erreicht man das nicht. Und so mit der 38,5-Definition erreicht man das. Also das ist eine sehr angenehme Klärung. So, vielleicht noch ein Hinweis für die Zuhörer aus der Pflege. Im Thema Krankenhauslandschaft steht überhaupt nichts über Pflege und über Pflegepersonal, sondern Pflegepersonal und Pflegethemen finden sich dann später in den Kapiteln Pflegereform, wo wir noch dazukommen. Es soll aber für die Krankenhäuser ein Fachausschuss Pflegepersonal im Bundesgesundheitsministerium eingerichtet werden, der auch von Externen besetzt wird und der in die Gesetzgebungsverfahren mindestens so einbezogen wird, wie heute die Bundesärztekammer sich einmischt. So war von einer Verhandlungsführerin aus diesem Koalitionsvertrag, aus dem Koalitionsausschuss, die Vorarbeit für den Koalitionsvertrag gemacht haben, die Aussage, auch wenn sich das nicht im Text findet, im vertraulichen Gespräch. Und deshalb darf ich auch nicht sagen, wer mir das erzählt hat. Aber den Fakt darf ich erzählen. Wollen wir das Krankenhaus verlassen und zu den weiteren Kapiteln gehen? Oder haben wir zum Krankenhaus noch was ganz Wichtiges? Ich habe noch was gesehen. Entschuldigung, das sind die Hybrid-DRGs.
Genau. Paragraph 115f, letzten Endes die weitere Öffnung. Man muss sagen, da vollzieht sich ja schon eine Revolution, wenn man aus der Metaebene draufblickt. Wir hatten 2022 bereits 2500 Eingriffsarten, die ambulant erbracht werden konnten. Das IGES-Gutachten hat weitere 2800 formuliert. Und jetzt kommen nochmal in einer ähnlichen Dimension nach Paragraph 115f die sogenannten Hybrid-DRGs dazu. Das heißt, Leistungen, die bisher mit ein oder zwei Übernachtungen stationär erbracht wurden, können jetzt tagesstationär oder in Ausnahmefällen, und es sollten nur in Ausnahmefällen, mit einer Übernachtung erbracht werden. Der kritische Punkt ist, dass die Vergütung abgesenkt wird. Das heißt, am Beispiel beispielsweise der Leistenhernie der laparoskopisch Operierten, bisher mit einer Übernachtung oder zwei Übernachtungen und einem stationären Erlös von 2200 Euro ist die Hybrid-DRG festgelegt auf ca. 1600 Euro. Wenn es ambulant nach EBM operiert werden würde, reden wir über einen Betrag von 950 Euro. Und jetzt geht im Moment die große Diskussion, dass eine weitere Abwertung der Hybrid-DRGs befürchtet wird, weil schon geplant ist. Und deshalb setzt natürlich die Strukturen nochmal deutlich unter Druck. Aus Krankenhaussicht muss man ganz klar formulieren, tut man sehr, sehr gut daran, seine ambulanten Strukturen so rasch wie möglich aus dem stationären Bereich herauszulösen und separat auf dem Klinikgelände anzubieten, um dann tatsächlich auch die Prozesse entsprechend optimiert anbieten zu können.
Das kann ja für das eine oder andere Krankenhaus, zum Beispiel für ein kleineres Krankenhaus mit einer Viertisch-OP-Anlage, eine richtige Herausforderung sein, weil die vier Tische sind nicht mehr ausgelastet, wenn sie die ambulanten Eingriffe woanders machen. Und da ist mein Lieblingsrat immer auf jeden Fall raus aus den Stationen, raus aus der stationären Nachbetreuung, und man braucht eine Begrüßungseinheit und eine Entlassungseinheit und das in der Nähe von OP und Aufwachraum, und dann kann man vielleicht die OP-Kapazitäten dazu nutzen. Jetzt haben Sie keine ganz kleinen Krankenhäuser mehr in Mittelbaden, aber wie sehen Sie das?
Na, ich sehe es genau identisch so. Wir haben ja letzten Endes drei Standorte und unser kleinster Standort, ein Grundversorgerhaus mit ebenfalls vier OP-Sälen. Da haben wir das Projekt schon vor 5 Jahren vollzogen und haben die ehemalige Intensivstation umgebaut zu einer perioperativen Behandlungseinheit, wo wir 12 Bettplätze mit Stretch schon vorgerichtet haben, Patienten sich, wenn sie ankommen, aufgenommen sind, selbst umkleiden, von einer MFA den intravenösen Zugang gelegt bekommen, dann in den OP laufen, operiert werden, ihre ambulante OP erhalten und in die gleiche Einheit zurückverlegt werden und dort nach 2 Stunden, wenn sie eine Brezel und Wasser gut vertragen haben, wieder entlassen werden können. Das ist der Weg, den wir in Kliniken gehen müssen in der Zukunft.
Genau, und zwar unabhängig von der Größe, und wenn groß und abgetrennte Infrastruktur vorhanden, dann als spezialisiertes ambulantes OP-Zentrum oder tagesklinisches OP-Zentrum in einem Großkrankenhaus oder in einem kleinen mit vorhandener Infrastruktur mit Umbau der Umgebung. Aber wer seinen ambulanten Patienten auf einer Normalstation aufnimmt, dort zur Operation vorbereitet, dann in einen OP fährt, dann aus dem Aufwachraum wieder abholt und über die Normalstation entlässt, wird viel, viel, viel unnütze Arbeit machen, die nicht durch den Erlös gedeckt ist. Und der Patient wird auch noch unzufrieden sein, weil das nicht der patientenorientierte Prozess ist, den sich die Bevölkerung und die Patienten heute für einen ambulanten Eingriff vorstellen. Also der ganz klare Rat daran, und das ist jetzt unabhängig von der Verzögerung der Krankenhausreform, daran muss gearbeitet werden und mit diesen abgesenkten Erlösen hinzukommen, das ist die Prozessaufgabe des Jahres 2025. Mal gucken, ob wir einen tollen Referenten für Bremen kriegen, aber das Thema haben wir ja dieses Jahr schon drauf gehabt und werden wir wieder drauf haben und die Erfahrungen nehmen ja zu.
Absolut, das ist sehr aktuell und letztlich auch sehr konkret zu bearbeiten und das muss man auch ehrlicherweise sagen, aus der Anästhesie heraus gibt es da ja wirklich mindestens über 3 Jahrzehnte jetzt gute Vorerfahrungen und Best-Practice-Modelle.
Ja, und Kooperation mit den niedergelassenen Anästhesisten, die einem ja dabei auch projektlich helfen können und teilweise auch helfen wollen. Und bei den über den BDC, über den Berufsverband Deutscher Chirurgen, genauso auch dort gibt es langjährig Erfahrene, die mit Projektpapieren, die mit Hilfe vor Ort, die mit kollegialer Unterstützung zur Verfügung stellen. So, dann würden wir zum Gerhard Schröder würde sagen, zum Gedöns kommen, also zum großen Rest. Das ist jetzt ein bisschen böse mit dem Gedöns, denn jetzt kommt im Koalitionsvertrag ein ganz schwieriges Kapitel, nämlich die Notwendigkeit einer Pflegereform in Abstimmung zwischen Bund und Ländern durch eine Bund-Länder-Kommission. Dort wird die strukturell langfristigen Herausforderungen werden wir mit einer großen Pflegereform angehen. Das ist eine Ankündigung. Dazu gibt es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf Ministerebene. Da kann man also nicht jeden Referatsleiter oder Abteilungsleiter hinschicken und die Sache verzögern, sondern auf Ministerebene unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände. Und dann kommen insgesamt 10 Zeilen Themen, die bearbeitet werden sollen. Nachhaltigkeitsfaktoren, pflegerische Akutsituationen, sektorübergreifende Versorgung, Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile. Und diese Kommission soll so arbeiten, dass es in 25 noch Ergebnisse gibt, nach aller Einschätzung dann auf den Weihnachtsgabentisch, so dass sie nicht mehr diskutiert werden können politisch über den Jahreswechsel. Und dies ist ein Kernthema. Es steht da aber so weniges Konkretes drin. Das ist ja auch immer wieder, wird ja auch von der Presse der neu vereinbarten Bundesregierung vorgeworfen, dass sie die großen Themen in Kommissionen auslagere. Da ist aber die mich immer überzeugende Antwort von den Leuten, die dabei waren, ein Problem dieser Größe, politisch gesagt ein Brett dieser Dicke, kann man nicht in 4 Wochen Koalitionsverhandlungen bohren. Da braucht man auch Experten. So, dann gucken wir mal, was draus wird. Also ich schätze, wahrscheinlich wird es dann vielleicht auch Januar oder Februar 26. Aber dann wird man dazu hören, wie die Pflegereform, da geht es dann also um die Pflege, nicht als Pflege als Bestandteil der medizinischen Leistungserbringung im Krankenhaus, sondern um die Pflegeheime, um die stationäre Pflege, um die ambulante Pflege, um die Familienpflege und so weiter und so fort. Im Anhang an diesen Satz steht, dass wir Gesetze zur Pflegekompetenz, Pflegeassistenz und zur Einführung der Advanced Practice Nurse auf den Weg bringen. Das heißt, kurzfristig, nicht in dieser Kommission, wollen Sie sich kümmern über die Pflegekompetenz. Das ist also zu den akademisch qualifizierten Pflegekräften, zur Einführung der APN und zur Pflegeassistenz, wo es jetzt ja völlig unterschiedliche Berufsbildungen in den Ländern gibt. Die sollen A, vereinheitlicht werden, auch nach Rücksprache mit jemand, der dabei war, vereinheitlicht werden, angepasst werden und auch zu einer gegenseitigen Anerkennung kommen. Und dann steht der witzige kleine Satz in Anführungsstrichen und sichern den sogenannten kleinen Versorgungsvertrag rechtlich ab. Da haben wir jetzt wieder dasselbe wie bei den Apothekern, dass akademisch qualifizierte Pflegekräfte und Advanced Practice Nurses selbstständige Heilberufsaufgaben wahrnehmen dürfen. Wundmanagement ist ein Thema, was diskutiert wird oder schon vorbereitet ist. Typ-2-Diabetes-Einstellung, Blutdruckeinstellung und so fort. Und das ist ja im Augenblick nur ein Modellversuch. So, und das wird dieser sogenannte kleine Versorgungsvertrag, ich finde das einen furchtbaren Begriff, aber er ist vielleicht auch deswegen nicht schlecht, weil dann die Ärzteverbände nicht so wahnsinnig laut schreien können, weil das ja nur was Kleines ist. Also diese Themen kommen, sodass der Patient künftig für einfache heilberufliche Leistungsanforderungen drei Anlaufstellen hat: Apotheke, akademisch qualifizierte Pflegekraft, Hausarzt. Alles unter dem Aspekt, die Deutschen gehen zu viel zum Arzt. Haben Sie mit APNs praktische Erfahrungen, Herr Eber?
Aus Kliniksicht haben wir mit APNs keine Erfahrungen. Das Modell, so wie Sie es gerade skizziert haben, ist für mich aber gut vorstellbar. Wo wir sehr gute Erfahrungen haben, ist im Bereich der sogenannten Physician Assistance. Das ist eine Weiterentwicklung, die viele ambitionierte Pflegekräfte auch gerne gehen, die aber dann dem Arztdienst zuzuordnen sind, aber eben auch im Rahmen der Delegation hervorragend Aufgaben übernehmen können. Kommt am Ende dann aber auf einen geschickten Personalmix an in Kliniken.
Gut, ich kenne ja von Halle länger das Bemühen für akademisch qualifizierte Pflegekräfte und für die selbstständige Heilkundeausübung. Und das ist so ein schwieriger Weg in diesem Modellvorhaben, dass es eine sehr gute Entwicklung ist, dass das jetzt geregelt werden soll. Und da steht ja immerhin dabei, kurzfristig. Das wird jetzt nicht vor Sommer sein, sondern das wird dann aus meiner Sicht das zweite Thema nach der Konkretisierung der Gesundheitsreform.
Wobei ich es nach wie vor für ambitioniert halte, muss man sagen, Herr Klöss, weil nicht die Regelungen zu treffen dafür, sondern weil was tiefergehend dahinter steckt, ist ja ein extremer Kulturwandel im deutschen Gesundheitswesen, auch gerade von Seiten der Ärzteschaft. Und das wird sicher was sein, was sich nicht kurzfristig realisieren lässt, sondern wo wahrscheinlich schrittweise inkrementell vorgegangen wird. Immer da, wo Ärzteschaft keine Leistung mehr erbringen kann, weil Mangel, da wird es dann eine entsprechende Substitution geben.
Genau, aber das kann funktionieren unter einer Bedingung, für die ich immer ein ganz offenes Herz hatte, in Anführungsstrichen, dass nämlich die Ausbildung der akademisch qualifizierten Pflegekräfte an medizinischen Fakultäten stattfindet, an Universitäten, und dass die ihren Kompetenzerwerb, Gesprächsführung, Verband, Infusion, das, was ja heute auch im nationalen Lernzielkatalog für die Ärzte steht, dass sie das gemeinsam mit den Ärzten in einer Gruppe machen. Und dann erlernt die nachfolgende Generation das schon vom Studium aus, wie Ärzte und Pflegende zusammenarbeiten. Und dann, Herr Eber, brauchen wir nicht jedes Jahr eine Sitzung in unserem Dreckkrankenhausmanagement und Perspektive, um den Teilnehmern das beizubiegen, sondern dann haben wir vielleicht viele Angebote für praktische Erfahrungen, die die Einzelnen darstellen wollen.
Absolut.
So, dann kommen zum Schluss noch so ein paar Kapitel, und da sind ein, zwei wichtige Dinge noch versteckt in diesem Koalitionsvertrag. Es wird über den Bürokratieabbau gesprochen. Ja, da warten wir ja mal ab, wie das weitergeht, über die Digitalisierung. Ein wichtiges Thema ist das zur Gesundheitsforschung. Das ist insbesondere ein Thema, was die Fakultäten interessiert, dass bei der Gesundheitsforschung und bei der Einführung, bei der Durchführung von klinischen Studien und bei der Einführung von Innovationen die Regeln mit den EU-Regeln harmonisiert werden sollen. Also es ist ja so, dass es für viele neue Therapien in der Onkologie oder auch gerade in der Kinderonkologie in Deutschland viel größere und höhere und schwierigere Vorschriften gibt, jetzt nicht nur aus der Datennutzung und dem Datenschutz, sondern auch aus der Durchführung und aus der Vergütung. Und dass man das eigentlich in anderen europäischen Ländern die Leistungen viel einfacher erbringen kann. Und das soll harmonisiert werden. Und die Schutzstufe der S1-Labore soll auf europäisches Niveau abgesenkt werden. Also die dort zusätzlichen deutschen Vorschriften sollen abgeschaltet werden. So, das ist jetzt natürlich ein Schwerpunkt- und Maximalversorger-Thema. Das ist ein universitäres Thema. Aber das zeigt den Geist, der sich auch an anderer Stelle findet, dass wir in Deutschland nicht auf die EU-Vorschrift noch ein Add-on und eine zusätzliche Sicherheit und eine zusätzliche Erschwernis und eine zusätzliche Bürokratie draufpacken, sondern dass wir die EU-Vorschrift einfach so, wie sie ist, in nationales Recht umsetzen. Und die anderen Themen, Psychotherapie, Corona-Pandemie, globale Gesundheit, Sucht und Prävention sind so weit von den Tätigkeitsfeldern unserer Zuhörer in Anästhesie und Intensivmedizin und Intensivmedizin der verschiedenen Fachgebiete weg, dass ich darauf jetzt nicht noch eingehen möchte. Und zum Schluss ist ein Kapitel zu Gesundheitsberufen. Da soll die Wertschätzung und Attraktivität der Gesundheitsberufe gestärkt werden. Wir ermöglichen einen kompetenzorientierten Fachpersonaleinsatz und die eigenständige Heilkundeausübung. Dazu soll die Personalbemessung reformiert werden, die Eigenverantwortung der Pflege. Dann ein ganz interessanter Punkt. Wir erwirken geeignete Maßnahmen zur Reduktion der Unterschiede zwischen Leiharbeitnehmern und der Stammbelegschaft. So, da könnte jetzt der geneigte Leser etwas erkennen, was sowas wie ein Tariftreuegesetz ist, sodass der Leiharbeitnehmer nicht mehr verdienen darf als die Stammbelegschaft. Da gibt es ja Beispiele aus dem VW-Konzern, wo man das angeglichen hat. Da bin ich mal gespannt, wie das gestaltet wird. Keiner von den Gesprächspartnern, mit denen ich aus dem Ausschuss, der das erarbeitet hat, gesprochen habe, hat mir verraten, wie sie das machen wollen. Also diese Frage müssen wir offen lassen, aber das könnte ja bedeuten, dass es vielleicht wieder gelingt, den ein oder anderen Leiharbeitnehmer, wenn wir es als Krankenhausunternehmen schaffen, Arbeitsbedingungen gut zu entwickeln, wieder in die tarifgebundene Stammbelegschaft zurückgewinnen können. So, mit dieser Perspektive würde ich jetzt mal enden wollen und Herrn Iber bitten, auch noch etwas als Schlusswort beizutragen. Und dann wollen wir mal gucken und hoffen, dass Ihnen das gefällt, was wir zusammen diskutiert haben.
Ja, vielleicht würde ich ganz gerne einfach noch in Ergänzung jetzt der doch eher politischen Ausrichtung der Punkte, wo wir uns sehr am Koalitionsvertrag ausgerichtet haben, was das Thema Gesundheit angeht, einfach noch sagen, es gibt ja noch andere Themen diesseits oder jenseits, die für uns in der Uni relevant sind. Und auch diesen nehmen wir uns in Bremen 2026 an. Darf an der Stelle nur nennen, das Thema künstliche Intelligenz und die Auswirkungen auf Anästhesie und Intensivmedizin. Und ich glaube, da bietet sich viel Potenzial für optimierte Prozesse, für Entlastung von Bürokratietätigkeiten in den Kliniken. Und ein zweites Thema, was im Moment, glaube ich, auch noch sehr stark die Kliniker beschäftigt, ist das Thema Krankenhauseinsatz und Alarmplanung vor dem Hintergrund der geopolitisch geänderten Weltlage. Und auch da liegen ja Herausforderungen vor uns und auch diese werden wir gemeinsam mit Ihnen diskutieren und freuen uns darauf.
Gut, also wir haben Ihnen gezeigt, was heute aktuell aus der Politik auf unsere Branche wirkt. Und das haben wir versucht, die wesentlichen Aspekte zu diskutieren und den Bogen geschlagen zu 4 Sitzungen im Track Krankenhausmanagement und Perspektive im Februar 2026 in Bremen und freuen uns, Sie dort entweder zu treffen oder Ihre Kritik zu hören. Vielen Dank und guten Tag.
Ja, vielen Dank.
Der Bremer Wortbote ist ein Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen und wird produziert vom WIFIM e.V., dem wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin, in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen M3B GmbH und der HCCM Consulting GmbH.